So, meine Damen, meine Herren, auf zur letzten Attacke. Heute noch mit mir und dann für den Rest des Semesters mit Herrn Brause. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich freue mich, dass Sie nochmal hergekommen sind und Sie sind wahrscheinlich auch diejenigen, die die Evaluation ausgefüllt hatten. Letzte Woche, wann haben wir es gemacht? Mittwoch oder Freitag? Freitag, glaube ich. Ja. Und ich wollte eigentlich Ihnen jetzt mal zeigen, wie ich dann die Ergebnisse bekomme. Richtig durchgeschaut habe ich mir die natürlich. Aber leider habe ich mir das nicht abgespeichert, so wie das so ist, sondern im Browser offen gelassen. Und weil ich jetzt nicht mehr online bin, war mir das jetzt zu hektisch. Aber ich kann Ihnen einige wichtige Punkte erklären. Eigentlich müsste ich mit Ihnen schimpfen. Sie haben mich nicht exzellent bewertet. Sie haben mich sehr gut bewertet. Sehr gut, also ich denke mal im Durchschnitt, das werden wir auch sehen, das wird dann auch nochmal ausgewertet im Fachbereichsdurchschnitt, also im Informatikdurchschnitt, wo steht dann diese Veranstaltung. Sie werden noch einige andere Veranstaltungen evaluieren und dann gibt es auch einen Mittelwert und da kann man sehen, wo schneidet man, also das ist ja vor allen Dingen gedacht für die Lehrenden, dass sie ihre Lehre verbessern, wo schneiden sie gut ab und wo schneiden sie schlecht ab. Aber was auch ganz, ganz wichtig ist, ist ein zweiter Aspekt, nämlich wie nutzen Sie die E-Lectures, jetzt Sie, die in Präsenz da waren, vor allen Dingen im Vergleich zu denjenigen, die nicht in Präsenz da waren. Also das müssen wir uns anschauen, weil da ist die Ankreuzphase, die sind alle angeschrieben worden per E-Mail jetzt, wenn Sie sich erinnern, Sie durften auf der Liste Ihre E-Mail-Adresse ausstreichen und Sie wurden dann nicht per E-Mail aufgefordert, an der Evaluation teilzunehmen. Wenn Sie jetzt Kommilitoninnen und Kommilitonen haben, die nicht da waren, da wäre es recht schön, wenn er sagt, ihr helft uns, wenn ihr das eben ausfüllt. Damit wir sehen den Unterschied zwischen den Leuten, die üblicherweise in Präsenz da waren und die, die nicht in Präsenz da waren, wie bewerten Sie die E-Lectures? Und wenn Sie sich jetzt an den vollkommen überfüllten Hörsaal erinnern, am Anfang des Semesters, als Leute rechts und links auf der Schrägen gesessen haben und dieser Hörsaal bei Weitem nicht ausreichte, der Rüdiger wird jetzt grinsen, ja, du hast halt alle rausgelesen, ja. Ich glaube, es ist aber so, dass viele Leute, wenn ich mich jetzt dann in die Übungsgruppen reinschaue, viele geben doch die Übungen ab und ich würde sagen, dieses Semester tatsächlich mehr als in den Semestern zuvor. Und das nehme ich als positives Zeichen und ich bin eigentlich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass Sie dann die Klausur erfolgreich bestehen werden. So, jetzt, Sie hatten auch Gelegenheit und das haben Sie auch genutzt, die E-Lecture-Vergleich, das können wir jetzt noch nicht machen, das würde ich Ihnen gerne dann vielleicht ganz am Ende der Veranstaltung nochmal, frage ich den Rüdiger nochmal, ob ich nochmal 10 Minuten kriegen kann, Ihnen auch den Unterschied vorstellen, das ist ja eine Sache, die wir austauschen sollten, wie nutzen die Leute das, wie nutze ich das und so weiter. Aber wichtig sind für mich natürlich auch immer die Freitext-Antworten. Und die häufigste Klage gewissermaßen war, dass wir zu viele Übungsaufgaben machen. Nun ehrlich, das verstehe ich gut. Es ist viel. Es ist gegenüber dem alten PRG das Doppelte. Ja? Also es ist sehr viel. Aber ich glaube, das ist für Sie, vielleicht nicht individuell, aber im Durchschnitt ist das genau der Weg, um Programmieren zu lernen. Und ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen kann. Sie müssen schließlich programmieren können. Und der einzige Weg ist Übung. Und wir wollen das anrechnen und anerkennen. Und schaue ich mir an im Moodle, wie viele Leute die Übungsaufgaben gemacht haben, dann ist das sehr, sehr gut, aus meiner Sicht. Vielleicht sehen Sie das noch nicht ganz ein, verstehe ich und akzeptiere ich auch jetzt. Aber auf lange Sicht werden die sicherlich mit mir übereinstimmen. Das Schöne ist zum Beispiel, unsere Bioinformatiker. Ist überhaupt einer da, eine Bioinformatikerin? Doch. Interessant ist, dass es immer wieder richtige Programmierer, die schon programmieren, gibt, die über Python klagen. Und auch da habe ich jedes Verständnis für. Und auch die Anmerkungen, so leicht zynische Anmerkungen, so, gibt es schon in euren Kommentaren. Aber zum Beispiel gerade die Bioinformatiker, kommen sie weiter im Studium ins Labor, müssen sie mit einmal ihre Laborergebnisse auswerten. Alle greifen auf Python zurück. Warum? Gibt zum Beispiel sehr interessante zusätzliche Bibliotheken, BioPython, die die Zugänge zu den Datenbanken direkt realisieren und so weiter und so weiter. Und alle finden das toll. Das heißt, es ändert sich. Und noch einmal, es gibt nicht die ideale Programmiersprache, die gibt es nie. Die beste Programmiersprache, und darum bin ich auch hundertprozentig bei Ihnen und auch bei den Kritikern, ist die Sprache, die Sie beherrschen. Also darf der eine C++ sagen, der andere darf Java sagen, der dritte darf Python sagen. Alles in Ordnung. Das Einzige, was nicht in Ordnung ist, ist keine Sprache zu beherrschen. Das ist das wirklich Einzige. Okay. So, also da gab es einige Klagen und auch Hinweise. Das ist jetzt so kurzfristig. Man hat mir zwar gesagt, dass man mir das gleich am Freitagabend zugeschickt hat, aber ich habe es nicht gefunden, weil ich von einer anderen E-Mail-Adresse erwartet habe und habe mich dann am Montag beklagt und habe es dann gestern bekommen oder den Hinweis bekommen, wo das ist. Ich konnte es noch nicht vollständig auswerten, aber ich schreibe Ihnen da was zu. Und dann gibt es ein bisschen eine unsägliche Diskussion über Prüfungen und wer jetzt was machen muss. Also, ich sage es jetzt nochmal und ich schreibe es Ihnen auch explizit auf, weil das ja wichtig ist, im Moodle-Kurs. Es gibt eine Klausur, die ist für alle gleich. Mit einem Unterschied. Die Leute, die einen Schein machen wollen, also 9 Kreditpunkte erwerben wollen, müssen eine Aufgabe weniger machen. Wahrscheinlich ist es die Nummer 10, die sie dann nicht machen müssen, also die 10. Aufgabe. Okay. Damit können sie auch maximal nur 90 Punkte von 100 dann erwerben. Und mit 90 Punkten hätten diejenigen, die einen Schein machen müssen, also Lehramtsstudierende, Nebenfachstudierende, also alle, die nicht Bachelor Informatik studieren und auch die Bioinformatiker gehören in diese Gruppe, die nur einen Schein machen müssen. Die müssen nur 90 Punkte erwerben und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja? Jetzt, und das ist 100%, 90% ist dann für die 100%. Mit anderen Worten, sie hätten mit 45 Punkten dann die Klausur bestanden. 90 Punkte, wahrscheinlich 85 Punkte wäre eine 1,0. So, also ein bisschen einfacher, weil eine Aufgabe weniger. Das zweite ist, wie werden, und das ist ganz einheitlich, Ihre Übungspunkte anerkannt? Punkt 1, für Bachelor Informatik, für Master Wirtschaftsinformatik, die den neuen Kurs machen müssen, können maximal 20 CPs anerkannt werden. Das ist offiziell. Jetzt inoffiziell, es wird beides anerkannt, EPR und PRG. Also, was wir machen ist, wir addieren Ihre weil PRG und EPR sollen gleichgewichtet sein. Das heißt, wir normieren erst eure Übungspunkte auf maximal 10,0. Und das Normieren ist nicht die absolute maximale Anzahl von Punkten, sondern nehmen wir an, Sie können im PRG 325 Punkte maximal erreichen, dann werden wir sicherlich sagen, 300 Punkte sind 10 Punkte in der Klausur. Okay? Dazu, zu diesen maximal, also zu diesen 10 Punkten, addieren wir die Punkte aus EPR. Okay? Genauso normiert. Auch auf maximal 10. Sodass jeder die Chance hat, sowohl Klausurpunkte aus EPR als auch aus PRG mitzunehmen. Und zwar in gleicher Gewichtung. Gleiches Gewicht für EPR als auch PRG. Keiner wird beschissen. Ein Punkt noch, das sollte ich sagen, die Informatiker, die die 100-Punkte-Klausur schreiben dann, die kriegen maximal 20 Punkte anerkannt und diejenigen, die die 90-Punkte-Klausur kriegen, kriegen maximal wie viel anerkannt? Sehr gut. Ich habe es gehört, aber er war sich offensichtlich nicht ganz sicher. 18, das ist halt so. Ja, sind auch genau 40% der zum Bestehen notwendigen. Stimmt schon, 18, er hat richtig. Wie er das so schnell ausgerechnet hat, er war sich aber nicht sicher, sonst hätte er es lauter gesagt. Oder er ist ein sehr bescheidener Mensch. Also 18. Sie kriegen Ihre Übungspunkte wirklich gut anerkannt und auch ganz fair. Okay? Gibt es dazu noch Fragen? Ich schreibe das nochmal auf, wir werden das nochmal abstimmen, weil das muss natürlich klar sein. Aber niemand wird hier über den Tisch gezogen oder niemand oder L2er werden schlecht behandelt, um Gottes Willen. Warum? Ich wollte diesen Studiengang L2, also warum sollte ich sie jetzt schlecht behandeln? Okay? Glauben Sie nicht diesen Müll, der da im Moodle drin steht, aber ich kann auch nicht auf jede falsche Aussage da reagieren. Also tut mir leid. Im nächsten Leben wird alles besser, dann reagiere ich auf jede Falschaussage im Moodle. Aber ich finde es gut, dass Sie da diskutieren, weil das gibt mir natürlich die Möglichkeit, Ihnen dann auch zu sagen, wie es wirklich sein wird. Okay? Gibt es zu dem Orga-Kram jetzt noch Fragen? Sie dürfen mich übrigens immer dann, wenn Sie meinen, okay, das ist was sehr, sehr Wichtiges, auch per E-Mail kontaktieren. Oder den Rüdiger Brause fragen, der wird das dann sicherlich auch beantworten können. So. Dann komme ich jetzt zu meinen, ich mache ganz schnell vorwärts, ja, Bertha liegt wieder auf Anton, das kennen wir ja schon. Hier. Was ich mit Ihnen noch besprechen wollte, und da hatte ich den Rüdiger darum gebeten, dass er mir da ein bisschen Zeit zu gibt, ist wirklich die Brot- und Butter-Datenstruktur Bäume und Graphen. Es ist nicht nur die Informatik, die erfunden hat, dass ein Baum etwas Wichtiges ist. Schon die Enzyklopädie des Wissens oder der Stammbaum des Wissens arbeitete damit. Und das macht auch Sinn, bestimmte Sachen baumartig, hierarchisch zu ordnen. Ist also eine uralte Geschichte und funktioniert. Und es ist klar, das, was bei der Anlage von Buchkapiteln passiert, Enzyklopädien, brauchen wir auch in der Informatik, in ganz vielen Zusammenhängen. Diese baumartige Strukturierung oder heute selbstverständlich Graphen, denken Sie ans Web, die Verbindungen, die Verlinkungen, natürlich, das sind Graphen. So, das haben Sie so schön schon bei der Nicole Schweikart gehört. Ja? Ein Graph ist nichts anderes als ein geordnetes Paar zweier Mengen. Das kann ich jetzt ziemlich schnell machen, denn das hat sie so oder sehr ähnlich eben auch erzählt. Damit bezeichnet V die Menge der im Graph enthaltenen Knoten. V steht für Vertex. Und E die Menge der Kanten und E steht für Edge. Und Sie kennen das anschaulich schon. Sehen Sie, unsere Veranstaltungen liegen natürlich nicht auseinander, sondern die verbinden sich. Das ist schon gut, dass man erst so ein bisschen die Theorie gemacht hat und die ganzen Definitionen da aufgesogen hat. Ich muss sie jetzt nicht mehr machen. Und Sie kennen auch schon diese Notationen, dass man so Graphen bezeichnen kann. Und hier nochmal die Unterscheidungen, was gibt es? Es gibt ungerichtete Graphen ohne Mehrfachkanten, zum Beispiel. Das ist einfach so etwas. Es gibt dann die gerichteten Graphen mit dem Pfeilchen daran. Und da kann man dann von Startknoten und Endknoten sprechen und so weiter. Und Sie kennen auch schon diese Notationen, dass das Teilmengen von V sind zweielementige Teilmengen von V. Und hier ist es das kartesische Produkt von V kreuz V und so weiter. Multigraphen weiß ich jetzt nicht genau, ob das die Frau Schweikart gemacht hat. Multigraphen ist dann der entsprechende Graph dazu, jeweils mit mehrfachen Kanten. Und Hypergraphen sind einfach eine Teilmenge der Potenzmenge von V. Ich bespreche das jetzt nicht mehr, weil das haben Sie wirklich in der Theorie gemacht und ich habe es mir angeschaut. Also nicht nur Sie haben sich die Vorlesungen angehört, hoffe ich, sondern ich habe es mir auch angeschaut, nicht alles. Aber das ist schon gemacht worden. Genau dasselbe jetzt auch, nämlich Adjazenzmatrix und Adjazenzliste, das kennen Sie alles. Wer schaut mir jetzt in die Augen und sagt, ich kenne es nicht? Einen Frechdachs gibt es hier, aber ich nehme an, Sie sind kein Frechdachs. Okay. Darum mache ich das jetzt ganz kurz, damit Sie eben auch dieses verstehen können, weil es ist schon wichtig, es ist voraussichtlich auch klausurrelevant. Also passen Sie auf und wenn Sie dann Fragen haben, nerven Sie mich oder nerven Sie den Tutor? Genau dafür werden wir bezahlt. Okay? Eine Adjazenzliste ist relativ einfach. Ein Graph mit n Knoten kann durch eine n mal n Matrix repräsentiert werden. Dazu nummeriert man die Knoten, also die Bobbles hier, ja? Diese Dinger, das sind ja die Knoten. Einfach von 1 bis n durch. Und schreibt sie horizontal und vertikal an die Matrix. Und wenn hier ein Kreuz drin steht, ich glaube, Frau Schweikart hatte da was anders gemacht, eine Notation. Bitte? Einsen und Nullen. Einsen und Nullen, ja. Okay, also, Sie als intelligente Informatiker denken sich jetzt anstelle eines Kreuzes eine 1 und anstelle eines Leerfeldes eines 0. Sorry, dass ich das gesagt habe. Also, da können Sie dann so diese Matrix aufstellen und genau an den Stellen, 1 ist mit 1 verbunden, sagt dieses Kreuz, und 1 ist nicht mit 2 verbunden und so weiter. Okay, und damit können Sie Graphen darstellen, wie Sie wollen. Und das genau ist der Graph, der hier eben entstanden ist, das heißt, 1 ist mit 1 verbunden, 1 ist mit 2 verbunden, das sehen Sie an dem Kreuz, 2 ist mit 3 verbunden und so weiter und so weiter. Ja? Funktioniert einfach. Jetzt gibt es noch etwas, dass man das auch als Adjazenzliste, ich weiß, das ist jetzt sehr schnell, aber weil die anderen würde ich langweilen und die würden dann wieder rausgehen und den Rüdiger nachher nicht mehr erleben und das wäre blöd. Eine Adjazenzliste wird in ihrer einfachsten Form durch eine Liste aller Knoten des Graphen festgestellt. Also Sie nehmen wieder alle Knoten rein und nehmen diese als Listenelemente. Und jeder Knoten einer Liste führt dann alle seine Nachbarn in ungerichteten Graphen zumindest an. Oder alle Nachfolger in gerichteten Graphen. Was lernen wir daraus? Sie alle können trivialerweise in Python gerade mal Adjazenzlisten implementieren, haben überhaupt keine Schwierigkeiten. Gerichtete und ungerichtete Graphen, Sie müssen es nur eintragen. Für jeden Knoten alle Nachbarn, entweder Nachbarn oder alle Nachfolgerknoten eintragen. Direkt in die Liste eintragen und funktioniert direkt auch. Und noch wichtig, die Adjazenzliste ist die in der Praxis wahrscheinlich am häufigsten genutzte Form. Sie ist prinzipiell mit Python nicht aufwendiger zu implementieren und zu verwalten als ein einfaches Array, aber das ist prinzipiell Und hat insofern dann auch Vorteile gegenüber Adjazenzmatrizen. Wichtig ist, sie verbrauchen nur linear viel Speicherplatz, was insbesondere bei dünnen Graphen von Vorteil ist. Dass die Frau Schweikert da bei Listen eine Null reingeschrieben haben, heißt ja nichts. Sie muss, habe ich 1 Million Knoten, muss sie ein Feld von 1 Million mal 1 Million aufspannen. Obwohl die, wie wir dann sagen, diese Matrix gegebenenfalls dünn besetzt ist und nur 500 Kanten in dem Graphen drin sind, sie muss es trotzdem aufbauen. Und da ist eine Adjazenzliste natürlich viel, viel sparsamer. Viel, viel sparsamer. Und darum wird sie häufig benutzt. Also sie ist viel kompakter, nicht bei sehr dicht besetzten Graphen, aber bei dünn besetzten Graphen. Und auch noch schön, viele graphentheoretische Probleme, das hat Frau Schweikert ja jetzt auch nicht alles besprochen, das ist ja nur ein Anfang der Diskussion darüber, lassen sich sehr, sehr elegant in diesen Listen lösen. Und nur ein Hinweis, es gibt noch die Inzidenzmatrix, hat sie die auch behandelt? Nee. Aus gutem Grund, weil das sehr, sehr selten benutzt wird. Aber ein Graph mit n Knoten, also Bubbles, und m Kanten kann durch eine n mal m Matrix repräsentiert werden. Knoten durchnummerieren, Kanten durchnummerieren und trägt in die Matrix die Beziehung der Knoten und zu den Kanten ein. Ja? Da ist das Interessante, dass jede Spalte der Inzidenzmatrix genau 2 von 0 verschiedene Einträge haben muss. Ja? Das kann man gut überprüfen. In ungerichteten Graphen 2 mal die 1 und in gerichteten Graphen 1 mal die 1 und 1 mal die -1. Das wäre dann der Startknoten, das wäre die Umkehrung. Schauen Sie sich mal an, wird aber sehr, sehr selten genutzt. Wichtig dagegen sind die Bäume. Und da ist gleich das Schöne, das finde ich immer toll, dass die Mathematiker auch Humor haben. Dann nennen Sie die eine Struktur Baum. Und haben Sie mehrere Bäume, dann sagen Sie Wald dazu. Also ich finde das einfach toll, weil das ist doch sowas von anschaulich. So, im Wald dagegen sind die Bäume also nicht miteinander verbunden. Das ist ja auch richtig. Und bei uns auch nicht. Das Schöne ist, dass jeder ungerichtete Baum also auch ein Wald ist. Das ist eigentlich nicht so, aber so sagt es die Mathematik. Gewurzelte Bäume sind die Bäume, die eine Wurzel haben und genau eine Wurzel. Und wir unterscheiden dann sogenannte In-Trees und Out-Trees. Und die Out-Trees sind diejenigen, wo die Kanten immer nach außen zeigen. Das muss nicht so sein, es kann ja auch ungerichtet sein. Aber ich glaube, das ist klar, dass man das so unterscheiden kann. So, und ein paar Eigenschaften. Was wirklich wichtig ist für uns, ist, dass die lineare Struktur, die eigentlich ja eine Liste hat oder so, dass die damit aufgebrochen wird. Das heißt, wir können solche Strukturen realisieren. Also hier geht es runter, linear, aber hier zweigt es eben auch ab und das wollen wir auch. Der maximale Ausgangsgrad wird Ordnung eines Out-Trees genannt, also Out-Tree, weil das alles nach hier unten zeigt. Und alle Knoten mit Ausgangsgrad 0 bezeichnen wir als Blätter. Also klar, das, was da unten als letztes steht, nennen wir Blatt. Aber diese Definition haben Sie bei Frau Schweikert alles gemacht, darum springe ich da jetzt auch so husch durch. Alle Knoten, die kein Blatt sind, sind innere Knoten. Also auch die Wurzel ist ein besonderer innerer Knoten. Als Tiefe eines Knotens bezeichnet man die Länge des Pfades von der Wurzel zu ihm. Wurzel, Tiefe hier ist, wie groß? Hä? Sagt jetzt einer was? Die Tiefe dieses Knotens ist, was war da, 3? Ah, 2. Verrate ich Ihnen gleich einen Trick. Was habe ich jetzt gemacht? Als sie nichts sagen wollte, habe ich einfach abgewartet. Vor allem die Lehramtsstudierenden können sich das mal merken, wenn sie vor der Klasse stehen. abwarten. Die Leute kommen schon. Wenn ich ruhig werde und gar nichts mehr sagen, werden sie irgendwann unruhig. Ob sie es jetzt wollen oder nicht, und sie tun genau das, was ich will. Aber ist egal, das erzähle ich Ihnen mal auf einer anderen Geschichte. Das funktioniert also gut. Das ist die Tiefe, und die Tiefe dieses Knotens ist natürlich 2, die aller 1 und die 0. Die Höhe des Outtrees ist die Länge des längsten Pfeiles, und die Länge des längsten Pfeiles hier sind 1, 2 Schritte. Fertig. Ganz einfach. Alles ganz einfach. Vaterknoten, warum das nicht Mutterknoten sein, weiß, möchten wir jetzt nicht diskutieren. Die übliche Sprachgebrauch ist Vaterknoten. Elternknoten sagt man auch manchmal, oder Vorgänger. Vorfahren sind alle die, die davor liegen. Kinder sind alle die, die dahinter liegen. Und als Geschwister, das ist noch wichtig, sind die beiden. Das sind alles 3 Geschwister. Das ist alles wie im richtigen Leben. Da ist überhaupt nichts Ungewöhnliches bei. Schauen Sie sich einen Ihrer Elternknoten an. Nehmen wir an, Ihre Mutter, und verfolgen Sie dieses Bild. Sind alle Definitionen wirklich direkt eingängig? Es gibt noch spezielle Bäume. Binärbäume sind solche Bäume, die höchstens 2 Kinder zulassen. Balancierte Bäume, das ist gerade in Datenbankanwendungen manchmal wichtig, sind Bäume, wo die in jedem linken und rechten Baum sich an jedem Knoten höchstens um 1 unterscheidet. Also es gibt um höchstens 1. Okay? Bei Suchbäumen sind die Elemente in der Baumstruktur geordnet abgelegt. Das erleben Sie dann in der Übung, wie das ist. Und dann gibt es noch so Begriffe wie partiell geordneter Baum. Dessen Knoten sind markiert, dessen Markierungen aus einem geordneten Wertebereich. Also es existiert eine Ordnung. Wo existiert zum Beispiel eine Ordnung? In welchem Alphabet oder in welcher Menge? Ein Beispiel. In ASCII-Alphabet existiert eine Ordnung. Welche? Ja, schlecht für eine mündliche Prüfung, aber gut als Einwurf. Es bestehen da viele Ordnungen. Hoffentlich denken Sie alle jetzt, welche Ordnungen existieren da. Also, die kleineren Zahlen sind Großbuchstaben, wenn ich mich recht erinnere. Oder? Kleinbuchstaben? Groß. Und dann die Kleinbuchstaben. Das bezieht natürlich die Ordnung. Also, und dann das ABC. A, B, C, D, E, F. So. Also diese Reihenfolge einfach. Natürlich, er hat recht, da existiert eine Ordnung. Sie müssen nur die Tabelle aufschlagen und dann sehen Sie die gesamte Ordnung. Genau. Wo existiert zum Beispiel keine Ordnung? Also mal abgesehen von Ihrem Zimmer. Das war jetzt nicht das Thema. Also, wo existiert keine Ordnung? Oder wo ist es schwer? Zum Beispiel bei der Menge der Farben. Welches ist das kleinste Element? Er sagt rot. Wahrscheinlich gerade Blut gespendet, aber warum sagt er? Warum sagt er rot? Aber da ist es gerade das größte Element. Er hat recht, natürlich. Die Frequenz ist die Inverse der Wellenlänge. Ich will Sie da jetzt nicht mit ärgern. Das lernen Sie mal. Natürlich kann man das definieren. Aber wir wissen, dass das die meisten Menschen nicht a priori existieren oder annehmen. Sagen Sie mir die Reihenfolge der Farben im Regenbogen. Sie. Ist immer gleich. Sie haben es ewig oft gesehen und Sie haben sich die Ordnung nie gemerkt. Hä? Blau, Türkis, Grün, Gelb, Orange, Rot. So ist das nun mal. Gut. Also, zurück zu den Bäumen. Das ist geordnet. Und in jedem Teilbaum T' mit der Wurzel x gilt. Alle Knoten aus T' sind größer markiert als x oder x. Das heißt, man versucht in dem Baum irgendwie eine geordnete Menge zu sortieren. Und an jedem Wurzel gilt, das, was rechts ist, ist größer als das, was links ist. Also ganz intuitiv gesprochen. So. Das ist noch ganz wichtig. Alle diese Definitionen kennen Sie und mache ich jetzt nicht. Aber ich weiß nicht, ob die Frau Schweikert das mit Ihnen gemacht hat. Ich habe nicht alle Videos genau angeschaut. Ich kann Ihnen nur empfehlen, diese Traversierungen, die schauen Sie sich genau an. Hier sind die Markierungen in dem Baum. Und jetzt gibt es so etwas wie Preorder. Das heißt, anstelle einer solchen Struktur möchte ich eine einfache Liste haben. Und ich muss natürlich angeben, in welcher Reihenfolge zähle ich jetzt die Bäume auf. Und bei Preorder müssen Sie sich einfach merken, die Regel, die rekursiv angewandt wird, ist immer Wurzel als erstes, links, rechts. Und dann schauen wir es mal. Dann fangen wir an bei den Wurzeln des Baumes. Eins. Okay? Dann links. Okay? Eine Rekursionsstufe runter ist ja wieder auch eine Wurzel für den Teilbaum hier. Also zwei. Dann links. Vier. Dann rechts. Dann muss ich wieder hoch. Hier rechts. Dann drei. Dann wieder links. Okay, jetzt wieder rechts. Also Wurzel links, rechts. Diese Symbolik, die müssen Sie sich in die Birne hauen. Also das dürfen Sie wirklich nicht vergessen. Entweder merken Sie sich das Schema, ja, das ist in Ordnung, oder Sie merken sich dieses Kürzel. Preorder heißt Wurzel links, rechts. Dann gibt es noch Inorder. Das ist links, Wurzel rechts. Okay? Machen wir es mal. Sie gehen links. Jetzt rekursiv, nochmal links. Okay. Sie wollen ja am weitesten links. Links. Dann die Wurzel. Wurzel. Rechts. Dann müssen Sie zurück. Wieder rekursiv. Wurzel. Eins. Jetzt gehen Sie den rechten Teilbaum runter. Zzt. Müssen Sie wieder links gehen. So weit, bis Sie den linkesten Punkt finden. Wurzel. Rechts. Dann wieder so weit wie möglich links. Wurzel rechts. Und schon sind Sie fertig. Und das ist die Reihenfolge, um durch einen Baum zu traversieren. Das heißt, jeden Knoten zu erreichen. Sicher. Und es ist unter Umständen wichtig, in welcher Ordnung Sie das machen. Und dann gibt es noch so etwas, Postorder. Da ist es, können Sie sich wieder das Schema merken, was ein bisschen schwer ist, aber links, rechts, Wurzel können Sie sich merken. Und im Grunde genommen läuft das auch darauf hinaus, dass Sie erst den linkesten Knoten finden und dann den rechten Knoten nehmen und dann die Wurzel dazu. Also 4, 5, 2. Okay? Jetzt können Sie hier nur noch den rechten Pfad nehmen, müssen also runter auf die 6, müssen dann zwangsweise rechts gehen, wieder auf die links, 8, 9 und dann die Wurzel dazu, die 7. Also was merken Sie sich? Dieses Schema merken Sie sich. LRW an dieser Stelle, LWR an dieser Stelle und WLR Wurzel links, rechts an der Stelle. So. Und jetzt können Sie das weiter permutieren, diese drei Begriffe, links, rechts und W, und finden andere Sachen, die sind aber ungebräuchlich. Okay? Aber das sind die wichtigen Traversierungen, die man wissen sollte. Und das ist hier nochmal aufgeschrieben, jetzt im Pseudocode hier, nicht im Python. Aber das können Sie leicht und locker in Python Code direkt übersetzen. Und dann sehen Sie auch, wie das genau gemacht wird, wenn Sie es nicht verstanden haben. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, das sind weitere Bäume, vielleicht kommen wir dazu noch, aber nicht jetzt hier, sondern in Datenstrukturen werden Sie das auf jeden Fall, oder die, die jetzt schon im zweiten Semester sind, haben das in Datenstrukturen schon gemacht, diese weiteren Varianten zu besprechen. Das machen wir nicht hier. Jetzt gibt es noch Bäume als Datenstrukturen. Vielleicht fragen Sie sich noch, und da möchte ich auch nur einen Hinweis geben, wie können wir das alles implementieren? Nun, das Wichtigste in Python ist die Liste. Es gibt jetzt, haben Sie besondere Datenstrukturen, dann können Sie es auch anders machen. Also die Liste ist bestimmt nicht die performanteste Art, das zu implementieren, aber die sicherste Art. Aber, und deshalb war es mir wichtig, dass ich Ihnen das zeige, Sie können es auch in Python anders definieren, zum Beispiel für einen Binärbaum. Und da gibt es interessante Varianten. Dieser Class, ich habe hier nur definiert die Knoten, Englisch Nodes. Jede Klasse sollte Init haben. Was sehen Sie daraus? Mit welchem Parameter wird das Init aufgerufen? Defaultmäßig mit None. Ja? Okay. Sie können aber hier auch einen Knoten anhängen an eine schon vorhandene Struktur. Okay? Und dann hat diese verrückte Implementierung nur noch eine weitere Methode, nämlich die Methode String. Warum hat sie wohl nur noch diese Methode String? Was kann man also damit machen? Ja? Genau, man kann nämlich hier die Methode Print drauf anwenden. Die Methode Print, das wissen Sie, weil Sie ja die Handbücher lesen von Python, weiß ich ja, dass Sie die lesen. Jeden Abend im Bett lesen Sie ein, zwei Seiten. Gut. Dann können Sie hier die Print-Methode angeben und tatsächlich gibt Ihnen diese Struktur dann, dadurch, dass Sie diese interne Methode String angegeben haben, gibt Ihnen die Print dann den aufgebauten Baum auf. Sie können also in diesem Baum Knoten einhängen. Und alle weiteren Methoden, die Sie jetzt vielleicht noch haben wollen, lade ich Sie herzlich ein, die selber zu implementieren. Wäre zum Beispiel ein Delete. Ist schon aufwendiger. Warum? Weil Sie natürlich aus einem Baum in der Mitte nicht einfach einen Knoten rausnehmen können. Sie können nur Blätter entfernen. Wie bei einem starken Baum im Wald. Da können Sie auch nicht einfach einen dicken Ast rausnehmen. Fangen Sie bei den Blättern an. So, das ist alles hier nicht aufgeschrieben, aber es geht. Und das Interessante ist wirklich dieser Operator oder dieser Wert None. Das heißt, Sie können in der Schablone eben sagen, okay, es gibt noch keinen. Es gibt keinen linken Knoten. Es gibt keinen rechten Knoten. Aber Sie können die Knoten einführen. Und weitere Beispiele dazu sehen Sie dann im E-Kurs und in der Übung. Und das ist schon meine Zusammenfassung und auch die Stabübergabe an den Rüdiger Brause. Ja, all diese Datenstrukturen sind wirklich wichtig. Sie haben jetzt nur mal so ein Blitzlicht darauf gesehen, auf Stapelschlangen, Graphen und Bäume. Aber wenn Frau Schweikart was Ähnliches sagt wie Graphen sind wichtig und ich Ihnen das gesagt habe, Graphen sind wichtig, dann gehen Sie davon aus, das werden noch viele Leute in Ihrem Studium sagen. Graphen und Bäume sind wichtig. Und es lohnt sich auch, die mal implementiert zu haben. Und in diesem Sinn, vielleicht gibt es ja noch Fragen an dieser Stelle. ich erschlage sie immer. Oder sie trauen sich nicht, mich zu fragen. Vielleicht haben sie ja Angst, dass ich die Antwort nicht wüsste. Gut. In jedem Fall von meiner Seite aus, ich wünsche Ihnen wirklich schöne Weihnachten, friedliche Weihnachten. Mein Kollege aus der katholischen Theologie sagt immer, Weihnachten ist fürchterlich, da gibt es immer noch Streit. Ich wünsche Ihnen das nicht. Ich wünsche Ihnen friedliche Weihnachten und ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch. Und ich freue mich, dass ich das eine oder andere Gesicht wiedersehen werde. Da bin ich ganz, ganz sicher, nicht nur in der Klausur, sondern auch im späteren Studium. Und ich wünsche Ihnen für Ihr Studium ganz, ganz viel Erfolg und für uns ein Wiedersehen. Bis dann. Ciao.